Willkommen zum TV-Podcast. Vor einer Woche haben wir in Frankfurt die TV-Forumspreise verliehen, die Oscars der Fashionbranche. Die drei Preisträger stellen wir in den kommenden Wochen hier im TV-Podcast vor. Den Auftakt macht René Schnellen, Gründer und CEO der B2B-Plattform Fashion Cloud mit 28.000 Händlern und über 700 Marken. Das allein ist noch nicht preiswürdig. Wie René Schnellen und sein Team in den vergangenen 10 Jahren ein Ökosystem für die Fashionbranche geschaffen hat, erzählt er jetzt hier im TV-Podcast. Ich bin Judith Kessler, hallo. René, schön, dass du da bist und herzlichen Glückwunsch zum Textilwirtschaft-Forumspreis 2025. Wie fühlt man sich so mit dem Oscar der Fashionbranche?
Ja, hallo Judith. Erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Ich und wir fühlen uns großartig. Eine tolle Ehre, die uns da erfährt. Besonders, weil wir als Gewinner ja so ein bisschen atypisch sind. Also wenn ich so die letzten Jahre beobachte, waren es ja meistens Brands oder Händler. Und wir so als Tech-Company, als Plattform fallen da so ein bisschen heraus. Und das ehrt uns umso mehr und sind wahnsinnig stolz darauf.
Sag doch mal für alle, die Fashion Cloud noch nicht kennen, in kurzen Sätzen, was genau ihr tut.
Also zuerst einmal, wir glauben ganz stark an dieses Ökosystem Wholesale, also in Zusammenarbeit zwischen Handel und Industrie. Sagen gleichzeitig aber, es bedarf in Zukunft einfach einer smarteren und effizienteren Zusammenarbeit beider Akteure, um dieses Ökosystem auch wirklich nachhaltig wettbewerbsfähig zu halten. Und das ist auch so ein bisschen die große Klammer bei all dem, was wir tun. Alle Produkte, alle Projekte, die wir starten, hat das große Ziel, wirklich diese Zusammenarbeit, diese Kollaboration beider Akteure besser zu machen. Und ja, das macht, glaube ich, Fashion Cloud aus. Und seit 10 Jahren bauen wir da ein Ökosystem mit dem Anspruch, ja, möglichst als All-in-One-Solution möglichst viele Prozesse, Touchpoints zwischen diesen beiden Akteuren smarter zu gestalten.
Wenn man jetzt sich die Gründungsstory von Fashion Cloud ein bisschen anschaut, als ihr losgelegt habt, quasi den ersten Stein in dieses Ökosystem, den ersten Teil dieses Ökosystems erschaffen hat, was war ganz genau der Painpoint im Markt, den ihr als Fashion Cloud lösen wolltet?
Also man muss vielleicht dann sehr früh anfangen. Also als wir gestartet sind, da waren wir erstmal wie viele Startups mit einer anderen Idee unterwegs. Also die Ursprungsidee war Look Local, hieß die. Da wollten wir eine App aufbauen. Das war so der Case, du stehst in der Mönckebergstraße als Konsument, möchtest deine Lieblingshose kaufen, so, und die App hätte dir gesagt, wo findest du die in deiner Umgebung. Und mit dieser Idee sind wir damals gestartet, sind auf die ersten Händler zugegangen und haben das Feedback eingesammelt, auch prinzipiell ganz, ganz positiv. Kam immer wieder das Feedback, wir können euch Bestände übermitteln für diese App, aber Produktbilder, Produktdaten, da haben wir nicht viel, was wir euch bieten können. Geht doch mal auf unsere Industriepartner zu, weil die sind schon ein bisschen weiter im E-Commerce. Die haben da schon einiges im Petto. So, und das haben wir dann auch gemacht, haben die ersten Produktdaten eingesammelt. Und als wir das dann wieder zurück zu den Handel gegangen sind, haben wir gesagt, hey, wir haben da was eingesammelt, kam sehr schnell das Feedback, klasse, aber wir hätten gerne Zugriff auf diese Daten. Eure App, eure D2C-App da, die ist ganz nett, das machen wir vielleicht auch mal, aber wir haben das und das und das Digitalisierungsprojekt vor der Brust und uns fehlen die nötigen Produktbilder, Produktdaten, um diese zu realisieren. Könnt ihr uns nicht Zugang zu diesen Daten geben? Also ich weiß noch, zum Beispiel der Daniel, damals bei L&T, jetzt Geschäftsführer bei Warmland, das war so der erste, dieses Gespräch habe ich noch so vor Augen. Und so kam, wie meine Startup-Sprache ja gerne sagt, zum Pivot weg von dieser D2C-Idee hin zu dem B2B-Produkt Fashion Cloud. Und das war entsprechend auch das erste Thema, was wir gelöst haben. Also das Thema Daten, Datenaustausch zwischen Handel und Industrie smarter zu gestalten. Und ich glaube, das ist auch nach wie vor ein großer Painpunkt, weil all die Themen, die man draufsetzt, egal ob KI oder tolle Dashboards oder Software, also für alles brauche ich gute Daten. So. Und da ist das so ein bisschen der ursprüngliche Painpoint, den wir am Markt gelöst haben. Inzwischen sind Daten, das Thema EDI, aber eher Content, also die Basis, die Grundlage. Und wir haben darauf weitere Säulen gesetzt und da ganz prominent natürlich das Thema Vororder, digitaler Showroom und auch im Bereich Nachorder. Und da besonders hervorzuheben, das Thema Smart Replenishment.
Da würde ich gleich gerne noch weiter drauf eingehen. Wann hast du denn nochmal, um nochmal die Gründergeschichte so ein bisschen in den Fokus zu stellen, wann habt ihr denn so das Gefühl gehabt, das funktioniert jetzt, anders als Go Local?
Look Local war es, Look Local.
Look Local?
Ja, genau.
Look Local. Wann habt ihr Look Local beerdigt und habt gesagt, okay, das ist die Richtung, in die wir gehen müssen?
Ja.
B2B statt D2C.
Ja, ich glaube, das, wann haben wir das gemerkt? Also es ging relativ schnell, es waren glaube ich so 6 Monate, da sind wir noch ein bisschen parallel losmarschiert und ich glaube, so richtig haben wir das gemerkt, vielleicht müssen wir mal anders anfangen. Also wir haben schon schnell gemerkt, dass dieses Businessmodell Fashion Cloud mit diesem zweiseitigen Plattformmodell, was man ja hat, Handel auf der einen Seite, Industrie, Brands auf der anderen Seite, wahnsinnig kompliziert ist erstmal. Also und ich meine, wir waren alle mehr oder minder First-Time-Founder, zumindest war das das erste Startup, wo wir all-in gegangen sind. Und rückblickend muss man sagen, wir waren schon ein bisschen verrückt, weil das ist so ein Plattformmodell, das ist eigentlich das Schwerste mitunter, was du machen kannst. Ne?
Weil aber war ich das von Anfang an, war ich das von Anfang an tatsächlich klar, dass wir bauen jetzt hier so ein Ökosystem oder eine Plattform oder ist es eine natürliche Evolution des Ganzen? Also man hatte von außen so, wenn man darauf geschaut hat, hatte man gedacht, okay, Fashion Cloud, das ist ein Content Broker und dann ist es größer geworden oder so. Aber hattet ihr ursprünglich tatsächlich schon die Idee?
Ja, doch, die Idee dieses Ökosystems kam sehr, sehr schnell. Das ist so. Und auch das Thema, ist es fast uns bewusst, dass das so hart ist? Das wurde sehr schnell. Ne? Aber um da auf deine erste Frage zurückzukommen, wann wurde uns das klar? Wir haben natürlich dann viele Gespräche geführt und besonders mit dem Platzhirschen. Und die haben das für sich sehr schnell als strategisch sinnvoll erkannt. So, die haben gesagt, die Jungs, die haben zwar noch kaum Marken auf ihrer Plattform, aber so das, was die da erarbeiten wollen, das macht Sinn. So, und die haben uns dann auch frühzeitig bezahlt, obwohl der Mehrwert noch sehr, sehr überschaubar war. Und viel wichtiger, die L&Ts, die Henschels, die Zinsers, die C.J. Schmitz, die Ramelos dieser Welt, die Stark-Männer, die haben uns die Türen geöffnet. Das war noch viel, viel wertvoller. Und als wir gemerkt haben, hey, da sind gestandene Unternehmen, die uns die Türen öffnen. Und als dann noch Marco Polo und Co. gesagt haben, wir geben euch wirklich Daten, wir werden Teil. Das war so der Moment, wo wir gesagt haben, das kann wirklich was werden. Und wir schaffen es, dieses Henne-Ei-Problem zu knacken. Und dafür sind wir bis heute auch sehr, sehr dankbar, muss ich sagen. Also besonders Dankeschön an die vielen Platzhirsche. Ich habe nur ein paar Beispiele genannt. Da gibt es viele, viele andere. Die Leffers Oldenburg, das muss man auch erwähnen. Und die da wirklich Gas gegeben haben und uns die Türen geöffnet haben. So, und dann war natürlich die Textilwirtschaft, die uns dann TV 100 in der ersten Aufgabe erwähnt haben. Das war auch eine tolle Sache. Und das waren dann viele Momente in diesem ersten Gründungsjahr, die uns Mut gemacht hat. Und in der Phase haben wir auch verstanden, dass wir als Unternehmen jetzt auch nicht ein reines Softwareunternehmen sind. Also wir sind vor allen Dingen Data Company, bauen dann Software, um diese Daten zu nutzen. Und vor allen Dingen sind wir, und das hebt uns, glaube ich, ab, auch eine Art Community-Plattform. Das zeichnet sich nach wie vor sehr stark in unserer DNA ab, dass wir viel auf Community setzen, viel Events hosten, viele Leute zusammenbringen, um da ja die Branche nach vorne zu bringen.
Und wie wart ihr als Gründerteam aufgestellt? Weil du sagst immer wir. Wie wart ihr aufgestellt und was hat euch als Team ausgezeichnet?
Ja, also das ursprüngliche Gründerteam, als wir vor 10 Jahren gestartet waren, war einmal der Martin Brücher, so ein bisschen, ich sage immer, Schweizer Taschenmesser damals, also Wirtschaftsingenieur, Beratungshintergrund, den konnte man irgendwie auf alles setzen. Und der Florian Klemmt war unser Techie, CTO, selbst Programmierer, dann noch das Programmiererteam lange geleitet. Und ja, ich war so ein bisschen der Branchenmensch, der, wenn man in der Startup-Sprache bleibt, so ein bisschen der die Secret Knowledge mitgebracht hat. Also er wusste, ne, hatte das Wissen von der Industrie und wusste, welche Herausforderungen stellt sich die Industrie gerade. Und das kam, weil ich einfach, ja, komme selber auf dem stationären Einzelhandel. Meine Eltern betreiben schon seit 130 Jahren stationäre Läden im schönen Sauerland und war dann in der LDT, ein paar Jahre bei Hachmeister und Partner. Und ja, da hat man entsprechend die Branche ganz gut kennenlernen können. Und das war natürlich ein toller Glücksfall, da sehr komplementäre Profile in diesem Gründerteam zu haben. Und ich habe auch immer die größte Herausforderung von so Single Entrepreneurs, die das irgendwie alleine stemmen. Also für mich kaum vorstellbar, wie man das irgendwie leisten kann, weil es gibt einfach so viele Probleme, die am Anfang zu lösen sind. Und dann haben wir einen Merger durchgeführt, 2018 war es, glaube ich, mit der holländischen Firma. Und da haben wir mit der Elise, die Finance-Investment-Banking-Hintergrund mitbringt, und David, der auch aus dem Produkt herkommt, und Erwin, auch ein Techie, also promovierter Physiker, der ein ähnliches Produkt, ein ähnliches, sagen wir mal, Skillset. Und so hatten wir dann immer ein tolles Team, was besonders in der Anfangsphase viel bewältigen konnte.
Ihr seid ja also trotzdem, ne, als Content Broker gestartet und habt Produktdaten zur Verfügung gestellt, vor allen Dingen, weil eben auch Platzhirsche im E-Commerce effizient unterwegs sein wollten. Jetzt hat man nach der Pandemie so den Eindruck, also viele ziehen sich daraus wieder zurück, weil es einfach nicht rentabel zu betreiben ist. Wie wichtig ist dann noch dieser Geschäftsbereich für euch? Wenn man sich jetzt so die Säulen, von denen du sprachst, an der Plattform oder des Ökosystems anschaut.
Also es ist nach wie vor eine wichtige Säule oder das Fundament, weil viele Themen darauf aufbauen. Ne? Ich habe eben schon angesprochen, Vororder-Themen, Replenishment-Themen. Also es ist und bleibt wichtig. Und es ist auch so, dass wir versuchen, die Themen alle weiter zu verfolgen. Also wir haben sehr schnell gespürt, das ist auch komplex, wenn du jetzt so viele Themen vorantreibst, da den Pace zu halten. Und so haben wir vor einigen Jahren unsere Organisation umgebaut, dass jedes Produkt sein eigenes Product-Team hat mit einem kleinen Captain an Bord, also so eine Art Mini-CEO pro Produkt, sein eigenes Dev-Team, Produktmanagement, Product-Success-Manager, um wirklich jedes Thema auch gleichbleibend oder sagen wir mal, mit einem vernünftigen Ziel, mit einer guten Agenda dahinter voranschreiten zu lassen. Und ja, zu deiner Frage, hat das gelitten in der letzten Zeit? Ja, also auch das haben wir beobachtet, dass viele, sagen wir mal, kleinere und mittelgroße Händler vor allen Dingen, die in Corona-Zeiten ihren Webshop eröffnet haben, also muss ja irgendwie jeder irgendwie online sein auf einmal, sich dann wieder von diesem Gedanken verabschiedet haben, auch weil dann teilweise Förderungen ausgelaufen sind und man gemerkt hat, okay, man braucht doch ein bisschen Fokus, um Webshop erfolgreich zu realisieren. Wenn man allerdings so in unsere Downloadzahlen anschaut, spiegelt sich das nicht wider. Also die Usage, also die Anzahl der Downloads auf unserer Plattform sind im zweistelligen Wachstum nach wie vor, jedes Jahr kontinuierlich. Also Corona war natürlich nochmal, da ist das Faktor 10 hochgegangen, so, aber seitdem gab es kein Einknicken, sondern weiterhin ein kontinuierliches Wachstum. Und das liegt, glaube ich, daran, dass einfach nur die Use Cases sich verändert haben.
Inwiefern?
Also dass da mehr in Social Media Content gebraucht wurde. Also die Digitalisierung hört ja nicht auf, ne? Und Content bleibt King. So, das ist einfach der Fall. Ja, nur die Kommunikationskanäle sind dann für den Handel anders geworden, womöglich.
Okay. Also wichtige Säule oder die Basis.
Und vielleicht noch ein ergänzender Punkt hinzu. Entschuldigung, dass ich unterbreche. was auch hinzugekommen ist, ist das Thema Nachhaltigkeitsattribute. Thema, was zum Beispiel zum Start noch gar keine Rolle gespielt hat. Also der Bedarf, dass der Handel auch von der Industrie vor allen Dingen Zertifizierung auf Produktebene bekommt. Wir haben nämlich beobachtet, dass vor einigen Jahren wieder die größeren, vor allen Dingen die Zalandos dieser Welt, angefangen haben, Excel-Listen durch die Welt zu schicken, wo die Marken dann die Aufgabe hatten, diese zu füllen. So, und haben gesagt, das kann doch nicht sein. Haben dann so ein kleines Roundtable veranstaltet vor 2 Jahren. Da waren jetzt nicht nur die deutschen Größen dabei, wie ein About You, ein Zalando, Bräuninger, sondern auch ein Rinascente. Da waren ein Boost dabei, ein De Bijenkorf, ein Galerie Lafayette. Also wirklich einen europäischen Table, um zu fragen, was ist eigentlich so der kleinst gemeinsame Nenner, den ihr wirklich braucht an Daten? Und da kam immer wieder dieses Thema Zertifizierung auf Produktebene auf, weil die Interpretation dieser Daten, die macht dann sowieso jeder Händler anders. Und so haben wir wirklich in den letzten 2 Jahren auch mit dem eigenen dezidierten Team auch da angefangen, immer mehr Marken davon zu überzeugen, diese Zertifizierung über Fashion Cloud mit dem Handel zu teilen.
Und wie ist da jetzt der Status quo? Also wie weit sind da schon die Marken, würdest du sagen? Und wie groß ist das Interesse auf Händlerseite?
Also ich würde sagen, dieses Jahr hat sich so ein bisschen abgeflacht. Also jeder weiß, dass das natürlich auch ein Thema der nächsten 50 Jahre, 20, 30 Jahre bleiben wird. So, das geht ja nicht weg. Aber andere Themen sind schon natürlich stärker, wie wir es überall erleben, in der Priorität nach oben gerutscht. So, und wenn man sich mal auf der Handelsseite sich umschaut, dann ist es eher ein Thema noch für die Großen und weniger für die Kleinen, das muss man schon so sagen. Aber die Großen beschäftigen sich nach wie vor recht intensiv damit, weil sie genau wissen, auch wenn sich gewisse EU-Vorgaben noch mal ein bisschen nach hinten schieben, das ist unaufhaltsam. So, und bei Fashion Cloud, ich habe jetzt die Zahlen nicht ganz vor Augen, aber ich glaube, mittlerweile sind es so roundabout 100 Brands, die Daten teilen. Das sind von 700 Brands, die wir als Kunden haben. Natürlich nur bisher noch ein Bruchteil, aber es nimmt Geschwindigkeit auf.
Hm. Wer zählt so dazu, zu den 100? Also wer ist da ein bisschen weiter?
Ja, natürlich so die auch aus dem Bereich kommen, also wie so ein Armed Angels, ganz klar. Ne? Aber natürlich auch hier Marco Polo beispielsweise. Aber auch so Produktspezialisten, die man vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hat. Also da gibt es eine ganze Reihe, aber da müsste ich jetzt wirklich unsere Klarer
fragen. Okay, aber es ist noch nicht so, dass du sagen würdest, es ist jetzt total im Mainstream angekommen oder weit verbreitet.
Ja, also es haben schon viele was auf den Weg gebracht. Dann ist aber trotzdem nach wie vor die Herausforderung, diese Daten zu bekommen, weil die liegen in irgendeinem Silo, die sind vielleicht noch nicht im ERP oder im PLM abgespeichert. So, das ist dann häufig auch eine technische Frage, diese Daten unkompliziert zu bekommen.
Und auf Handelsseite, also du sagtest die Großen, dann denkst du an eben die genannten About You, genau. Zalando, Bräuninger und Co., die bei eurem Roundtable zum Kickoff dabei waren, ja?
Genau, das sind schon die ersten. Und da gibt es auch große Länderunterschiede. Also Deutschland, würde ich sagen, ist so ein Mittelfeld, was auch der Innovationsgrad angeht. Frankreich ist sehr weit in dem Bereich. Nordics auch schon gut unterwegs. Also da gibt es auch sehr große Unterschiede. Beispielsweise Italien ist noch sehr, sehr früh in dem Thema, also noch sehr weit weg von dem Thema.
Also das ist ein guter Überblick über Europa. In welchen Ländern seid ihr denn aktiv? Also
ja, gute Frage. Also wir haben inzwischen 28.000 Handelsorganisationen mit rund about 50.000 POS auf der Plattform. Da kommen ca. 200 bis 500 neue Händler pro Monat kontinuierlich dazu. Und die verteilen sich auf über 100 Nationen inzwischen. Wobei, wenn man sich mal die Landkarte anschaut, dann ist dann doch ein starker Schwerpunkt auf Europa. So, und da sind Benelux und Deutschland unsere Heimatmärkte, weil wir ja auch in Hamburg und Amsterdam unsere Mitarbeiter haben. Und danach kommt so Nordics, UK, Frankreich, Italien, so in der Reihenfolge. Aber ein Großteil dieser Händler befinden sich in Europa.
Mhm. Okay, also Sustainability, Produktdaten als Basis haben wir geklärt sozusagen. Und ihr macht aber noch viel mehr. Das Ökosystem hat noch viel mehr Säulen. Eine davon ist auch die digitale Order, Digital Showroom. Wie bedeutend ist dieses Standbein für euch? Wir nehmen ja gerade wahr, dass die Messelandschaft sehr stark im Umbruch ist und Messen als für die Order gefühlt etwas weniger gefragt sind. Networking da stärker in den Fokus rückt, also braucht es Lösungen, um zu ordern. Profitiert ihr davon?
Ja, also es ist ein Standbein, was immer wichtiger wird. Und ich muss aber dazu sagen, für uns ist der Begriff Digital Showroom nicht gleichbedeutend mit pur digital. Also dass dann dieser Order-Termin nur im Videocall stattfindet oder vielleicht sogar selbstständig nur von dem Handel durchgeführt wird. Sondern wir glauben auch nach wie vor ganz stark an diese physische Order, also die im Showroom stattfindet. Wir glauben auch, dass in den nächsten 20 Jahren ein Teil der Order auch im Showroom geschrieben wird. Was wir nur glauben, und das verfolgen wir auch mit diesem Digital Showroom, der nämlich online und offline stattfindet, dass man auch offline so einen Digital-First-Ansatz braucht. Wie sieht es heute aus, ein Order-Termin? Ich meine, du kennst es, der Einkäufer kommt in den Showroom, nimmt sich die Musterteile. So, also es ist immer ein rein analoges Offline-Erlebnis und dann geht es hoffentlich in die digitale Erfassung der Order. So. Wir sagen, das muss eigentlich umgekehrt sein. Also betrittst den Showroom und beginnst mit dem digitalen Erlebnis, beginnst mit dem Storytelling, mit der Auswahl der Produkte und gehst noch bei Bedarf, wo es sinnvoll ist, in die physische Ware. So, ist also ergänzend. Ne? Und da glauben wir, eine Menge hebeln zu können, weil wenn man den Prozess so aufbaut, zeigt sich, dass man die Ordertermine 50% schneller abwickelt. Also ich gewinne an Effizienz. Ich habe natürlich einen Wow-Effekt, besonders wenn ich das Digitale mit dem Physischen verbinde. Und es bietet mir strategisch auch die Möglichkeit, zumindest mittelfristig Musterteile zu reduzieren. Ich glaube, in der Regel wird es nicht auf null Musterteile gehen. Das wäre auch Harakiri, das haben viele probiert. Meistens sind sie gescheitert. Aber schon 20-30% zu reduzieren macht viel aus. Weil wenn man so mit den Marken spricht, so die mittelgroßen Marken geben alle siebenstellige Beträge für ihre Musterkollektionen pro Jahr aus. Größere sogar achtstellige Beträge. Und wenn man da schon mal ein paar Prozentchen sparen könnte und das dann vielleicht auf Handel und Industrie die gewonnene Effizienz aufteilen könnte, wäre wieder ein kleiner Schritt getan, um unsere Wholesale-Branche wettbewerbsfähiger zu halten. Dazu kommen natürlich auch Geschwindigkeitsgewinne und. Aber ich glaube, du verstehst, wo ich hin möchte.
Ich verstehe. Wie wird das angenommen? Also wo steht ihr da?
Also wir haben vielleicht kurz zur Historie. Die Lösung war im Thema digitale Vororder zumindest auf Industrieseite immer relativ dünn besetzt. Wir haben dann eine Akquisition durchgeführt vor anderthalb Jahren, haben die Lösung von PVH übernommen, inklusive Team. PVH mit Tommy Hilfiger Konzern war ja also einer der Vorreiter, der das Thema getrieben hat und auch selbst entwickelt haben. 2019 wurde das dann ausgegründet, dass mehrere Unternehmen diese Lösung auch nutzen konnten. 2023 hat man dann aber gesagt, man möchte sich aufs Kernbusiness fokussieren. Man ist jetzt keine Tech-Company, sondern möchte weiterhin die Lösung nutzen, weil auch Kerninfrastruktur. Aber man möchte das in gute Hände wissen und dann gemeinsam weiterentwickeln. Und das war dann für uns so ein guter Schritt, weil das Team auch in Amsterdam saß. Wir sitzen ja auch zum Teil in Amsterdam und konnten von da aus dann weitermachen. Und bisher, muss ich sagen, entwickelt sich's gut. Also wir haben schon weitere Marken davon begeistern können, führen auch nach wie vor viele Gespräche. Und ganz besondere Magie steckt da drin, das auch mit anderen Themen zu verbinden. Also Content liegt natürlich auf der Hand, aber auch Thema Smart Replenishment. Ne? Also wir reden dann von Smart Showroom, dass man beispielsweise Bestandsdaten, Abverkaufsdaten auch im Vororder-Termin stärker nutzt, bis hin zu Visionen, dass man sagt, man nutzt eine KI, die diese Daten, vor allen Dingen, die wir aus dem Smart Replenishment heraus gewinnen, dafür nutzt, via KI einen Vororder-Vorschlag automatisch zu kreieren, sodass ja der Termin noch passgenauer, noch individueller, noch zielführender für beide Seiten wird.
Jetzt hast du schon das Buzzword der Stunde genannt. Das ist gefühlt diskutiert. Die gesamte Branche über Smart Replenishment probiert sich da aus. Wie bewertest du den Stand heute? Wo steht da der Handel bei dem Thema?
Ja, also du sprichst es schon an. Es ist sicher, also es ist, glaube ich, mehr als ein Buzzword, weil ich glaube wirklich.
Nein, es ist quasi das Gebot. Man kann auch sagen, es genau. Ist das Gebot der Stunde. Alle sind, ja. Margen sind unter Druck. Das ist ein entscheidender Hebel, um es jetzt mal hier ganz groß abzuholen. Aber wie siehst du, wie ist der Stand? Das ist die Idee, das ist die Vision. Wie ist die Realität? Du hast da den Überblick.
Ja, also ich stimme dir erstmal zu, das wird sicher das Thema der nächsten 5 bis 10 Jahre, so ganz bestimmt. Und ich glaube, erstmal haben wir in Deutschland, wenn man jetzt mal auf den deutschen Markt insbesondere guckt, sehr gute Grundvoraussetzungen, dass das Thema Fahrt aufnimmt und funktioniert. Warum? Weil das Thema Daten, EDI, wieder vonnöten ist als eine Basis, um auch Smart Replenishment betreiben zu können. Und da haben wir in Deutschland zum Glück eine recht gute Vernetzung. Auch da gibt es noch viel Potenzial, aber recht viele Händler sind mit ihren Brandpartnern via EDI verbunden. So, und das ist erstmal ein guter Start. Was ganz, ganz wichtig ist, ist eben diese Menschen mitzunehmen. Und also dieses Thema KI, Dashboards ist eine Sache. Wir leben immer wieder die Menschen mitzunehmen, da muss die Branche noch viel, viel, viel leisten. Ne? Und das ist, glaube ich, auch das große Potenzial, KI als Instrument zu verstehen, Jobprofile anzupassen, Kooperationsmodelle anzupassen. Da ist viel Luft noch. Und wenn du mich fragst, wo steht die Branche jetzt mal so auf einer Skala, 100% ist so das Maximum, dann sind wir wahrscheinlich erst bei 5%, würde ich sagen. Also noch stark in den Kinderschuhen.
Wenn wir an die Basis gehen, du sagst Menschen mitnehmen, was sind da so die Hürden, die da genommen werden müssen? Ist das Sorge, durch einen Algorithmus ersetzt zu werden als Buyer? Oder was? Wo siehst du da die größten Sorgen?
Ja, also vielleicht nicht das ersetzt zu werden, aber ich meine, auch die Deutschen insbesondere neigen halt sehr stark zum Overengineering. Ne? Also wir sind ja irgendwie alles so kleine Ingenieure in unserem tiefen.
Die einen mehr, die anderen weniger, die, sag ich.
Ja, aber so dieser Hang zum Perfektionismus ist halt schon da. Und wenn was nicht perfekt ist, dann ist es nichts. Und so funktioniert Technologie aber nicht. Ne? Also man muss Dinge ausprobieren, man muss eine gewisse Fehlerkultur haben, man muss die Bereitschaft haben, Dinge zu verändern. Und da gibt es Unternehmen, die da sehr gut aufgestellt sind und andere, die da, wo das Brett ein bisschen dicker ist. Und da glauben wir auch, in diesem ganzen Thema Smart Replenishment ist es wichtig, auch so die Human Intelligence mitzunehmen. Also das nicht als reine Blackbox zu entwickeln, wo es einfach eine KI sagt, hey, das so ist es und das ist die Wahrheit und fress oder stirb, sondern nein, auch diesen Menschen mitzunehmen, auch das Know-how, auch das Wissen des Menschen mitzunehmen, um ganz am Ende die besseren Entscheidungen zu haben. Mhm. Das ist, glaube ich, das Zielführende, wo wir merken, du kannst den Leuten nicht da irgendwie eine Blackbox, ein großes Buzzword, KI hinsetzen und so, sondern du musst die Menschen wirklich mitnehmen in dem Prozess und auch das Wissen der Menschen mit einbauen.
Mhm. Und wenn man es jetzt mal praktisch macht, also wo läuft es besonders gut? Was sind jetzt innerhalb der 5% die Best Cases?
Ja, also wenn wir unsere so Best Cases betrachten, also das Schöne ist, dass auch jeder offen für das Thema oder wie du schon sagst, also eine Offenheit ist grundsätzlich erstmal da. Und wenn man aber mal guckt, was sind die Best Cases, dann schafft man so bis zu 30% mehr Umsatz, so in diesem NOS-Bereich, in dem saisonalen Nachorder-Bereich sind sogar noch mehr möglich, indem man wirklich proaktiv agiert, haben wir da Ergebnisse gesehen von 50-150% mehr Nachordervolumen, was platziert werden kann und vor allen Dingen aber auch nachhaltig platziert werden kann, also nicht nur reingeschoben, sondern dann auch mit guten Abverkaufsdaten. Ich hatte gestern erst wieder einen tollen Workshop, das war im Schuhbereich, gar nicht im Textilen, aber das waren alles größere Händler und wenn man sich anschaut, wie wenig Kapazität auch auf Einkaufsseite da ist, wirklich Rendermanagement zu betreiben, dann nachzuschauen, was ist überhaupt bei der Industrie verfügbar, wahnsinnig mühselig, was mit den Kapazitäten, die es da draußen gibt, gar nicht mehr geleistet werden kann. Und da smarte Algorithmen zu haben, die prüfen, was ist ein Renner und dann nicht nur die Abverkaufsquote zu berücksichtigen, sondern viele, viele, viele Aspekte, um dann automatisiert zu schauen, ist das bei der Industrie vorhanden und dann den passenden Nachordervorschlag zu machen. Damit ist schon sehr, sehr viel gewonnen.
Und wenn du sagst, nicht nur die Abverkaufsquote zu berücksichtigen, sondern viele, viele Aspekte, was genau, wie kann ich mir das vorstellen?
Also man muss den Lebenszyklus des Produktes betrachten. Mhm. Ne? Also wo in der Saison befinde ich mich? Wie schnell ist der Abverkauf? Ne? Wird es mit Abschriften verkauft, ja oder nein? Muss ich das Produkt komplett auffüllen oder reichen gewisse Mengen? Also unser Lead Data Scientist könnte dir jetzt hier einen zweistündigen Vortrag halten. Also es geht hin bis zum Wetter, dass der Forecast eben schaut, wie es die nächsten 10 Tage. Aber ja, auf jeden Fall mehr
ganz schön
als
smart.
Ja, hoffentlich. Mehr als das, was vom Menschen leistbar ist.
Ja, klar.
Mhm. Ja.
Okay. Du sagst 5%. Wir stehen bei 5%. Wo knirscht es aktuell noch am meisten? Wo würdest du sagen, müssen Industrie und Handel, aber auch Fashion Cloud, noch Hausaufgaben machen?
Also was wir gemerkt haben, auch hier, ich komme immer wieder auf das Thema zu sprechen, Daten. Ne? Wenn die Datengrundlage nicht passt, ne, shit in, shit out, dann kann ich die tollste KI haben, funktioniert nicht. So, und das haben wir auch schmerzhaft feststellen müssen und haben dann gesagt, okay, dieses Problem können wir zu unserer Stärke dann auch wieder entwickeln. Indem wir sagen, wir müssen uns die Daten direkt vom Handel holen. Also es läuft dann in der Praxis so ab, dass der Händler setzt ein Häkchen in seiner Warenwirtschaft, Fashion Cloud aktivieren, Smart Replenishment und dann werden auf täglicher Ebene teilweise in Echtzeit diese Daten übermittelt. Und wir überprüfen dann auch, sind die Daten in der richtigen Aktualität und Qualität vorhanden. So, und das machen inzwischen schon über 3000 POS mit uns. Da kommen jeden Tag einige zu. Das ist erstmal wichtig und wiederum die Grundlage, dass es funktionieren kann. So, und wenn du mich nach den Hausaufgaben fragst, wo wir uns zum Beispiel im nächsten zweiten Halbjahr oder im zweiten Halbjahr beschäftigen werden, ist auch das Thema Umlagerungsempfehlungen stark auszubauen. Da haben wir jetzt erste Piloten, also wo der Algorithmus dann auch empfiehlt, ein Renner im Haus A ist oder ein Penner im Haus A ist vielleicht ein Renner in einem anderen Haus und dafür hat vielleicht Haus 1 Produkte, die bei Ihnen gut funktionieren, die der Lieferant wiederum bereitstellen kann. Und da ist viel zu holen. Also das zeigen auch unsere Datenmodelle. Also wenn du nur 5% der Ware, wir nennen das bei uns intern, shuffelst, also zum Industrie umlagerst oder Richtung Handel, kannst du irgendwie 2,3% mehr Umsatz und 1,6% bessere Ergebnisse erzielen. Weil die Daten zeigen ganz eindeutig, also diese Binsenweisheit, die man immer sagt, Renner sind überall Renner, Penner sind überall Penner, ist einfach nicht wahr. Und das ist auch wieder so ein Thema, dem wir uns verstärkt widmen gerade und ja, auf unserer Hausaufgabenliste steht.
Ja, und wenn du dir anschaust, Industrie und Handel, wo würdest du sagen, ist akuter Handlungsbedarf? Also wie sieht es mit der Datenqualität beispielsweise aus? Und oder wo würdest du noch sagen, ist noch einiges zu tun?
Also die Datenqualität geht immer besser, deswegen haben wir da auch ein Monitoring. Man merkt da schon, dass eine Verbesserung eingetreten hat, auch durch Corona, auch dadurch, dass viele Händler da experimentiert haben im Marktplatzbusiness, dass sie ihre Bestände besser im Griff haben. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel anschaue, jetzt mal unabhängig von Fashion Cloud, ne, also was da aktuell an Replenishment passiert in der Branche, ist meines Erachtens noch 95% rein abverkaufsbasiert. Also Teil wird verkauft, wird nachgeliefert. Also rein auf den Sales, Abverkauf.
Rückblick im Grunde genommen,
so,
ja.
Und das kann nicht funktionieren. Also deswegen zum Beispiel sitzt unser System auf bestandsorientiertes Replenishment, weil in einer Welt, besonders wenn ich E-Commerce als Händler betreibe, kann das nur in Überbeständen münden, ne? Also dass, wenn ich ein rein abverkaufsbasiertes Replenishment installiert habe. Also da gibt es noch sehr, sehr, sehr viel von beiden Seiten, aber auch besonders von der Industrie zu leisten. Keine Frage, oder? Wenn man sich mal anschaut, ich meine, das ist noch nicht mal Smart Replenishment, aber ich meine, wie viele Händler schicken ihrer Industrie jeden Tag die Sales Reports? So, und dann klopft der Vertreter, der Vertriebler doch wieder beim Handel an und sagt, kannst du mir nochmal eine KR schicken? Kannst du mir nochmal das PDF-Reporting schicken? Da denkt sich der Händler, ey, was ist das, bitteschön? Ne? Also, ich schicke dir jeden Tag diese Daten, kannst du die nicht verarbeiten und kannst du da nicht mitarbeiten? Und das zeigt die Realität, ne? Also es werden zwar schon viele Daten ausgetauscht, aber es fehlen die Instrumente, es fehlen die Funktionalitäten und teilweise auch das Vertrauen, die Daten zu nutzen.
Schauen wir uns Fashion Cloud als Plattform, als Ökosystem an. Was soll noch dazukommen? Also wo sind Bereiche, in denen ihr euch weiter, das Ökosystem weiter ausdehnen wollt?
Ja, gute Frage. Wir sind erstmal ganz, ganz happy, ne? Also wir glauben an dieses Ökosystem mit diesem 2 Säulen, Vororder, Nachorder und Daten als Basis, fühlen wir uns erstmal wohl. So, da ist jetzt kein Need, da jetzt morgen noch die dritte und vierte Säule dran zu flanschen. Da gibt es noch viel, was wir realisieren können.
Aber du hast ja eine Vision.
Ja, ich bin mir aber ganz sicher, dass da trotzdem Themen hinzukommen werden. Also wir haben bisher in der Vergangenheit jedes Jahr irgendwas Neues realisiert. Und dafür sind wir auch als Gründer zu sehr Entrepreneur. Wir haben Lust auf Neues, wir haben Lust auf Innovation. Da wird was Neues kommen. Manchmal zum Leidklagen unserer Mitarbeiter, die dann immer sagen, ach ja, jetzt müssen wir wieder was Neues lernen und wieder was Neues. Und ja, das ist sicher so. Aber ja, ihr könnt gespannt bleiben.
Okay, dann sind wir das. Jetzt haben wir viel über die Weiterentwicklung und Entwicklung von Fashion Cloud gesprochen. Es ist ja so, dass eigentlich kein Unternehmen so ohne Rückschläge wächst. Was war einer der größten Fails von Fashion Cloud?
Ja, erstmal ein wichtiges Thema, was du ansprichst, auch die Branche dazu zu sensibilisieren, dass Scheitern auch auf was Gutes hat oder generell man darüber sprechen sollte. Wir haben vor einigen Jahren, 2019 war das, eine Fuck-Up-Night mal veranstaltet. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst.
Ich erinnere mich, ja.
Die Textilwirtschaft hat es unterstützt und Michael Werner hat es damals moderiert. Und ich kann mich noch erinnern, wie schwer das war, das Speaker für zu begeistern. Ne? Also ich habe mit vielen gestandenen Persönlichkeiten aus der Branche gesprochen, gesagt, hey, kannst du nicht da noch auftreten? Und kam häufig das Feedback, nee, mir fällt da nichts ein. Und ich dachte, oh, weia, das kann doch nicht.
Das stimmt nicht.
Das kann doch nicht sein. Aber so war es wirklich und vielleicht ist es auch heute noch so. Und also es ist wichtig, darüber zu sprechen. Und
wer war da so offen? Wer ist gekommen zur Fuck-Up-Night? Wer hat gesprochen?
Ja, also es war zum Beispiel der Inhaber von damals Futura, der die Insolvenz geschlindert ist, war sehr emotional. Das war ein Arndt Brockmann, der über seine Erfahrungen, ich glaube damals war es noch bei Zara, gesprochen hat, aber auch Händler. Also es war eine tolle Mischung, aber es war herausfordernd, da Leute zu finden. Und aber es ist mega wichtig, weil auch bei uns ist das Thema wichtig, weil es schon da anfängt, auch die richtigen Partner auszuwählen bei frühen Produkten, also bei Produkten, die eher in der Frühphase sind, die auch ein gewisses Scheitern, ja, Fehlerkultur leben, ne? Mhm. Wo man auch ein gewisses Erwartungsmanagement aufbauen kann. Also da haben wir auch Fehler gemacht in der Vergangenheit, zum Beispiel frühe Themen mit falschen Kunden angegangen, wo nicht diese Akzeptanz, diese Kultur für Fehler existiert hat, wo dann Produkte eben noch nicht reif genug für die waren, aber man auch nicht gemeinsam in diesen Lernprozess einsteigen konnte. Das war so ein Fehler, den wir hoffentlich heute besser machen und bessere Erwartungsmanagement betreiben. Ein anderes Thema ist, dass wir, einer, der im spontan anfällt von vielen, vielen Fehlern, die wir gemacht haben, ist, dass wir lange geglaubt haben, wir können so eine Art Marketplace aufbauen, so B2B-Nachorder-Marketplace, wo der Händler Fashion Cloud sich einloggt und dann, sagen wir, die rote Hose von Tommy Hilfiger neben der roten Hose von Brax, neben der roten Hose von, keine Ahnung, Toni Dress sieht. Und aus der User-Perspektive macht es erstmal Sinn, aber haben dann festgestellt, die Marken wollen das nicht. Die wollen nicht diese Konkurrenzsituation, die wollen ihre eigene CI haben, ihr Markenerlebnis bieten und mussten dann sehr schnell zurückrudern und haben dann also Brand-Shops gebaut, wo auch die Marke jetzt diese Möglichkeiten hat. Und so haben sich dann auch viele Marken entschlossen, ihr B2B komplett bei Fashion Cloud anzusiedeln. Diegel zum Beispiel haben wir da eine tolle Erfolgsstory schreiben können. Aber ja, das sind halt Themen, die kosten viel Geld. Und man glaubt, dass man den User verstanden hat, aber dann ist es dann doch anders.
Okay, aber ihr habt daraus gelernt.
Auf jeden Fall.
Und gab es eigentlich mal einen Moment, wo du als Founder überlegt hast, aufzuhören?
Ja, zumindest nicht.
Oder auszusteigen. Also ja. Nicht.
Ja, also zumindest nicht aus einer Frustration heraus. Also nicht, dass ich irgendwie, obwohl man natürlich als Gründer viele schlaflose Nächte hat. Aber das war es nicht. Ich habe allerdings mir zur Routine gemacht, so alle 3 Jahre spätestens mich selbst zu hinterfragen und sollte man vielleicht ständig auch tun und zu schauen, liefere ich noch den nötigen Mehrwert fürs Unternehmen und bin ich aber auch noch glücklich in der Position oder Rolle, wie ich jetzt bin. Und das mache ich regelmäßig dann sehr bewusst und bisher habe ich die Frage aber mit einem sehr klaren Ja beantworten können. Ja, aber die Frage, also wie gesagt, der Moment war noch nie da, aber bewusst die Frage stelle ich mir immer wieder und das kann ich auch nur jedem empfehlen, glaube ich, egal ob jetzt Gründer oder im Angestelltenverhältnis, das zu tun.
Ich habe auch deshalb gefragt, weil ja 2 deiner Co-Founder, Florian Klemmt und Martin Brücher, sich vor 2 Jahren aus der Geschäftsführung zurückgezogen haben. Wie ist das für dich dann oder wie war das für dich dann halt allein weiterzumachen? Also ich meine allein, du hast ja noch ein paar Leute hinter dir.
Ja genau, also ich bin ja nicht alleine. Es gibt inzwischen 140 Fashion Cloudies, also einsam.
Müssen wir uns keine Sorgen um dich machen.
Nein, also einsam bin ich nicht.
Aber so als CEO an der Spitze von Fashion Cloud.
Ja und man muss auch dazu sagen, das habe ich noch gar nicht erwähnt, wir haben ja 2018, wenn man so ein bisschen die Firmen Historie durchgeht, auch nochmal Merger gehabt mit einem niederländischen Unternehmen. Deswegen auch diese 2 Standorte, Hamburg und Amsterdam. Und da hat sich das Gründerteam auch nochmal erweitert. So um den David und Alice und Erwin damals. Und zum Beispiel mit dem David und mit der Alice bin ich nach wie vor im Management-Team, im Gründerteam sozusagen. Und daher bin ich da auch gar nicht allein unterwegs.
Aber so diese Kerntruppe, mit denen, also, ne, ihr habt das zu dritt aufgezogen, seid zusammengewachsen, 8 Jahre lang Seite an Seite, bevor quasi das Gründerteam sich da erweitert hat. Das ist, glaube ich, schon eine Umstellung, dann da alleine zu stehen.
Persönlich und fachlich natürlich mega schmerzhaft erstmal in dem Moment. Wobei man sagen muss, die beiden sind auch noch als Gesellschafter an Bord. Genau, und der ganze Prozess ging mustergültig von der Bühne. Also wir haben da lange Zeit uns gehabt, sich darauf vorzubereiten. So, es war komplett im Guten, gar kein böses Blut und nichts. Und ich glaube, das macht sehr, sehr viel aus. Und ich bin davon überzeugt, dass wir auch gestärkt da rausgegangen sind. Also Martin, Flo, alles, ihr habt einen mega Job gemacht, aber als Gründer, und damit schließe ich mich ein, kann man so ein bisschen alles und nichts. Ne? Also man kann irgendwie alles und nichts, aber richtig gut. Und dann ist es auch eine Chance, als Unternehmen Spezialisten eine Führungsebene zu schaffen mit Leuten, die dann in dem Thema XYZ auch besser sind als wir. Und so konnten wir da, glaube ich, dann am Ende auch gestärkt rausgehen.
Und wenn wir jetzt nochmal zurückblicken auf 10 Jahre Fashion Cloud, ne, ihr feiert jetzt dieses Jahr auch nicht nur der Forumspreis, sondern auch noch Jubiläum.
Alles perfekt zusammen.
Also, ja. Genau. Trotzdem, was würdest du heute anders machen, wenn du nochmal gründen würdest?
Bestimmt ganz vieles. Also ganz spontan fällt mir ein, ich würde wahrscheinlich früher lernen, klar Nein zu sagen, weil ich meine, die Opportunitäten, die man dann so hat, sind unendlich groß und man kann ganz viele Dinge machen und tun und sich dann aber nochmal stärker darauf zu fokussieren, was wirklich wichtig ist und da dann die ganze Zeit drauf zu investieren, ich glaube, das würde ich ein bisschen konsequenter machen. Das ist immer das Schwerste, Nein zu sagen und da bin ich bestimmt noch nicht der Beste drin. Das würde ich mir vornehmen.
Okay. René, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und so ein bisschen,
vielen lieben Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Und ich würde sagen, dann kommst du spätestens in 3 Jahren wieder, wenn du mal wieder deine Innenschau gehalten hast, ob das noch das ist, was du machen willst.
Ja.
Und vielleicht stellst du uns dann schon ein neues Projekt vor.
Bestimmt.
Who knows?
Bestimmt. Das ist ganz, ganz sicher. Ja, ja. Das ist aber auch das Schöne, ne? Es gibt halt noch so viel zu tun. Wir haben ja häufig auch einen sehr kritischen, teilweise auch depressiven Blick auf diese Wholesale-Branche. Aber wenn man wirklich mit offenen Augen und das positiv sieht, dann gibt es so viel zu tun und noch so viel zu heben. Und daher glaube ich, dass wir noch einiges vor uns haben.
Es bleibt spannend. Vielen Dank, René.
Vielen lieben Dank.
Das war René Schnellen, CEO von Fashion Cloud, und das war der TV-Podcast für diese Woche. Nächste Woche spricht meine Kollegin Charlotte Schnitzspahn mit einer weiteren Forumspreisträgerin. Reinhören lohnt sich. Mein Name ist Judith Kessler. Vielen Dank fürs Zuhören und bis demnächst.